Wolfgang Clemens, Spitzname Gangerl, ist vor 30 Jahren mit seiner selbstgebauten Segeljacht losgesegelt. Über die Donau ins Mittelmeer und raus in die große weite Welt. Wenn ihr wissen wollt, welche unglaublichen Abenteuer er erlebt hat, dann hört euch diese Podcast-Folge an.
Travel Optimizer.
Der Reisepodcast für Leute mit Job und ganz viel Fernweh.
Die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben.
Deshalb dreht sich ja alles ums Reisen und Abenteuer erleben.
Hol dir hier von uns und unseren Gästen Tipps und Inspiration für deinen nächsten Urlaub.
Nachreisen erlaubt.
Wolfgang Clemens, sein Spitzname ist Gangerl, ist 77 Jahre alt und kommt ursprünglich aus Bayern. Seit 1988 ist er unterwegs mit seiner selbstgebauten Segeljacht. 12 Jahre lang hat er eine Segeljacht selbst gebaut. Rein rechnerisch ist er schon 8-mal um die Welt gesegelt und hat so einiges erlebt. Er wird uns in dieser Podcast-Folge aber nicht nur von seinen unglaublichen Abenteuern erzählen, sondern er ist natürlich auch Experte für diverse unentdeckte Reiseziele. Anfang 2018 hat er zum Beispiel in Thailand ein paar Charterurlaube angeboten. Und er hat auch so noch einige Tipps auf Lager, was man in Thailand oder auch in Indonesien alles machen kann, wo es geheime Spots gibt, die noch nicht allzu überlaufen sind. Ich sitze jetzt hier mit dem Gangerl in Wörth an der Donau in einer Gaststätte, wo er jetzt dann gleich einen Vortrag halten wird über die wilde Südsee. Erstmal, Gangerl, schön, dass du hier bist, dass du dir Zeit nimmst für diesen Podcast. Gleich mal als Frage vorweg, wie kamst du damals eigentlich drauf, dass du jetzt dir selber eine Segeljacht baust und einfach abhaust?
Tja, ich war also Unternehmer und jeder, der Unternehmer ist, wird das verstehen. Der kriegt die Ohren voll gepflastert. Hier mit den Sorgen, Unternehmen, was weiß ich, und dann, wie läuft es weiter und etc. Oder aber dann Kritiken an den Kunden und so. Und irgendwann ist mir das zu viel geworden. Ne, weil nebenbei habe ich also dann auch noch mein Schiff gebaut. Und so habe ich mir gedacht, also irgendwie schmeiße ich das Handtuch und hau ab. Und das habe ich also dann 1988 nachdem das Schiff fertig war, habe ich das vollzogen. Und nach der großen Einweihung in Roding waren ein Haufen Leute da, der Pfarrer hat es getauft und der Bürgermeister war der Taufpate. Freibier hat es auch gegeben, da kommen ein Haufen Leute, ist eh klar.
Und du hast das Schiff wirklich komplett selber gebaut?
Komplett eigener Hand, ne? Also fast ohne Hilfe. Und ja, das ist also ein Riesenschiff, über 15 Meter lang und 18 Tonnen schwer. Mhm. Und ja, das ist einfach, wenn man sich was einbildet, ich habe viele Leute kennengelernt, die also die gleichen Träume versucht haben zu vollziehen und immer wieder gescheitert sind, weil die einfach nicht das Durchsetzungsvermögen haben. Mhm. Und das habe ich. Wenn ich mir irgendwas einbilde, dann ziehe ich das durch. Und da habe ich viele, viele Bremsen da unterwegs beim Schiffsbau gehabt. Ich war in Griechenland eingesperrt. Habe also Tauchutensilien vom Boden raufgeholt und die haben sie erwischt und ja, haben wir also fast 2 Jahre Gefängnis gekriegt. Aber gut, unsere Politiker haben uns nach 4 Monaten wieder rausgeboxt und dann bin ich also 2-mal mit dem Drachen abgestürzt, habe vor lauter Fluggeil mich nicht eingehängt, ne, hat es mich also wieder einmal gleich ein ganzes Jahr nach hinten geschmissen. Und dann in Lanzarote bin ich also 20 Meter auf die Erde geknallt. Und Altmühltal, Jachenhausen, bin ich also 35 Meter freier Fall auf die Erde geknallt, habe sie überlebt. Was ich also mit dem lieben Gott da verbündet habe.
Da war aber ein Schutzengel dabei, ja.
Ja, ja, der ist immer dabei. Also jetzt in Thailand ist wieder eine Ader geplatzt in meinem Ding, in meinem vermurksten Fuß. Und ja, da wäre ja fast hops gegangen, wenn ich nicht Chartergäste an Bord gehabt hätte. Aber alle Fälle, wo ich heimgekommen bin, ist mein Bruder gekommen und hat gesagt, Vater, der Katz hat 7 Leben und du hast 15.
Das auf alle Fälle, ja. Und du warst ja jetzt echt an so vielen Orten unterwegs. Wo würdest du denn sagen, fühlst du dich daheim?
Daheim, ja. Also da gibt es also zwei Stellen, das sind die mikronesischen Inseln zwischen Hawaii und den Philippinen, wo also man nur hin kann, wenn man ein Schiff hat. Und dann das andere ist also dann die Tuamotus, das ist also östlich von Hawaii, Tahiti. Mhm. Und geht also runter bis im Süden runter, wo Pitcairn ist, wo die Bounty versenkt wurde. Mhm. Und dazwischen liegen hunderte Atolle, eins nach dem anderen. Mhm. Mhm. Und die sind alle, die meisten unbewohnt oder sind nur Fischer drauf. Und, mhm. und das ist halt meine Welt. Ich bin ein leidenschaftlicher Taucher, habe Tauchkompressor an Bord und einen Haufen Tauchflaschen und tauche also schon 60 Jahre.
Jetzt mal eine blöde Frage, wie unterhältst du dich denn mit den Leuten da auf den Inseln? Ja, du kannst ja nicht immer die einheimische Sprache, oder?
Nein, das kann man nicht. Das ist ein Problem, aber ich beherrsche eine Zeichensprache.
Aha.
Und ich kann mir mit jedem verständlich machen. Also, mhm. und wenn ich habe immer einen Block und einen Malstift in der Ding, wo ich dann irgendwas male oder mit Gesten ausdrücke, finde ich immer. Und wenn ich so, mein Obervogel ist, also Besuch von wilden Stämmen. Ne? Mhm. Also teilweise, ich war bei den Menschenfresser in Indonesien, da die Kombais und Karawais, die heute immer noch Menschen verspeisen, wenn also der Feind erlegt ist und wieder verspeist. Ich habe also immer einen Guide dabei, der mit mir Englisch spricht mhm. und der die Sprache hat. Die suche ich mir immer vor Ort, wenn ich also da kurz bevor ich also zu diesem Stamm stoße oder auf dem Weg dahin bin, suche ich mir vorher einen Guide. In Indonesien bin ich mit 5 Trägern unterwegs gewesen, ein paar Monate, und ein Guide. Haben eine lange Tour gehabt und war also recht lustig und schön. Ja.
Und um was geht es jetzt heute eigentlich bei deinem Vortrag, die wilde Südsee? Vielleicht kannst du es kurz zusammenfassen für alle, die jetzt hier heute nicht dabei sein können.
Ja, die wilde Südsee, also die fängt unten in Neuseeland an, nachdem dass ich den Jahrhundertsturm Zyklon Polly überlebt habe, wo ich keine einzige Yacht drin war mit 20 Meter hohen Wellen. Wo der Vortrag 1 aufgehört hat, die zauberhafte Südsee. Mhm. Und jetzt ist die Fortsetzung von der wilden Südsee, die also in Neuseeland losgeht und dann, ja, rauf geht's nach Tonga und von Tonga nach West-Samoa und über Fidschi nach Vanuatu, Salomonen, nach Papua-Neuguinea. Und da habe ich also überall die Stämme besucht und auch den Sir William Wamp, der also von der englischen Königin geadelt worden ist, weil ich habe beim Bischof da geschlafen, der hat den gekannt und so. Ne, das war also der hat früher, war dieser Kannibale, und wo die Lehbrüder aus Australien das Hochland entdeckt haben, mhm. hat er seinen Kannibalismus hat er also auf Eis gelegt und hat Friede geschlossen mit den Weißen. Nicht? Und dadurch ist er 1972 von der englischen Königin geadelt worden. Ne? Ich habe also berühmte Leute kennengelernt.
Und ja. Wann war das, als du da Papua-Neuguinea und so besucht hast?
Ja, das war also 1993, da geht der Vortrag 2 los, 1993.
Aha. Und hast du da immer schon Kamera dabei gehabt und irgendwie alles dokumentiert?
Das habe ich alles gefilmt, ja. Ist natürlich alles nicht die Qualität, die man heute hat, aber... Es ist halt auch, gehört zu der Zeit.
Ja, ja. Ne? Ja, wir sind echt schon ganz gespannt. Und wir haben es ja vorher schon gerade gehört, du hast einige lebensgefährliche Situationen schon gehabt. Was waren denn da noch so die krassesten Situationen?
Ja, die krasseste war der Jahrhundertsturm Zyklon Polly, wo also Radio Kirikiri in Neuseeland dann ganz baff war, wo ich mich über Funk gemeldet habe. Und die haben also gewusst, da ist kein einziges Schiff drin, jeder ist da ausgewichen dem Zyklon. Aha. Und ich konnte aber nicht ausweichen. Nicht? Und, ja, und da unten gibt es ja keine Segelschiffe, also zumindest zu dieser Zeit nicht. Nicht?
Ja, naja, wie war das dann, wenn du da mitten im Sturm warst? Wie kann man sich das vorstellen?
Naja, also das Schiff ist also mehrere Male, also ich bin vor dem Sturm abgelaufen, habe hinten da Bremsleinen draußen gehabt, dass das Schiff nicht zu schnell wird über den Berg runter. Das sind ja 20 Meter hohe Wellen. Ne? Und ja, dann ist er halt im Wellental mehrmals umgekippt, sogar mit Mast unter Wasser gewesen und Rippen habe ich mir gebrochen. Und war dann 4 Tage angeschnallt in der Koje gelegen und das Schiff war dicht gemacht. Ne? Das war also eigentlich unsinkbar. Stellt sich ja immer wieder auf, weil 6 Tonnen Kiel im Blei im Kiel drin sind, ja. Ist also ein richtig Stehaufmantel und nimmt dann automatisch wieder Kurs auf. Es war aber wirklich die Hölle und so. Ich habe also das erste Mal in meinem Leben gebetet da. Da folgt einem der liebe Gott, ey.
Ja, also es ist unvorstellbar. Wirklich so, wie man es immer in die Kinofilme sieht, das haben sie quasi
ja, ungefähr so.
Erlebt. Und sie haben ja, schon gesagt, sie
der größte Horror war ja. Dann aber dann mit den Piraten da. Das war also...
Ja, erzählen Sie das vielleicht noch kurz.
Das war eine brutale Geschichte. Ne? Und die sind also, zuerst haben sie schon versucht, dass sie an Bord kommen mit 3 Schiffen. wollten sie also anlegen und so. Und das habe ich also dann durch das, dass ich mich also laufend immer umgezogen habe, bin ich runter, wieder umgezogen. Habe ich vorne rausgeschaut mit dem Gewehr und habe wieder umgezogen, hinten rausgeschaut mit der Pistole. Da einen anderen Hut aufgesetzt, dass die gemeint haben, dass sind mehrere Leute an Bord. Nicht? Weil ich fahre generell alleine. Nicht? Und naja, wollten sie aber trotzdem anlegen. Da habe ich einer mit der Pumpgun ein paar Schüsse in den Holzkübel reinlassen. Und dann haben sie also doch gemerkt, ich bin bewaffnet, da sind sie also abgehauen. Und dann habe ich also dann, durch das, dass der Windpilot verreckt ist, also der Autopilot, ne, da musste ich also drei Tage schon von Hand steuern. Und das ist also mehr wie hart, wenn man nicht schlafen kann. Und naja, und da habe ich also dann in Gagian Island meinen Anker geschmissen und wollte mir mal ein paar Stunden ausschlafen. Und da sind sie in der Nacht dann gekommen. Ne. Dann habe ich also in der Nacht meinen Hund bellen hören. Ich habe also ein Infrarotgerät, was gekoppelt ist mit einem Lautsprecher, der bellt wie ein Hund.
Aha.
Ne? Und wo der Hund gebellt hat, habe ich gewusst, jetzt sind welche an Bord. Ne? Und dann habe ich unten rausgeschaut, in der Achterkajüte habe ich geschlafen. Und wo ich rausgeschaut habe, habe ich nichts gesehen, dann habe ich mich umgedreht. Da sind also im Mittelschiff, sind im Rücken zu mir, sind zwei Piraten mit Kalaschnikow in der Hand gestanden und haben da runtergezielt in den Niedergang, wo der Hund unten gebellt hat, der Lautsprecher. Ne, die haben gedacht, dass ich da rauskomme oder der Hund. Ne, auf alle Fälle habe ich ja nicht lange gefragt, wer seid ihr, was wollt ihr da, sondern ich habe gleich geschossen. Einer ist gleich über die Reling geflogen, der andere ist am Deck zusammengebrochen. Und nach einer Zeit, als das Winseln nicht aufgehört hat, habe ich ihn umgedreht, wollte schauen, wo also, ja, wie schwer dass er verletzt ist. Ne,
ja. So.
Auf alle Fälle hat er mir dann den ganzen linken Unterarm aufgeschnitten, also 30 cm lange Narbe ist da. Und ja, dann habe ich meinen Priegel über den Schädel gehauen und habe ihn auch ins Wasser geschmissen. Und dann bin ich also dann ja, Anker aufgegangen und bin dann abgehauen rüber nach Borneo. Ich habe das notdürftig mit Klebefäden habe das also behandelt alles und in Sandakan ist das dann genäht worden. Ne? Und das ist also so eine gefährliche Ecke. Drei Jahre später sind die Wallerts entführt worden, ein deutsches Taucherpaar,
ja,
auf Nachbarinseln nicht weit entfernt. Und letztes Jahr ist mein Freund, der ist schon mal entführt worden von den Somalis in Afrika.
Aha.
Da haben die Deutschen 400.000 schon mal bezahlt für den. Und mit dem bin ich also rüber nach Asien gesegelt und da drüben habe ich also dann wieder getroffen. Und ich habe ihm damals gesagt, er denkt, schau, weil du da bloß, dass du, wenn du nach Indonesien fährst und dann nach Thailand, nach Borneo hoch, die Sulawesi-Strit, dass du nicht da rauf fährst, sondern fährst außen drum. Weil da in der Ecke oben sind die Piraten, die Wallets schon entführt haben und wo ich zwar erschossen habe. Aber er hat nicht gehört, er ist trotzdem mit seiner Frau da raufgefahren, nur dazu unter deutscher Flagge in seine Gebiete fahre ich runter und mit Vietnam- oder Kambodscha-Flagge, weil die zahlen nicht. Ne? Die Deutschen haben mehr Geld wie die. Ne? Ja, auf alle Fälle ist die Frau gleich erschossen worden, wo die näher gekommen sind und ihn haben sie entführt. Und dann haben sie also 4 Monate verhandelt mit den Deutschen und dann haben sie ihn geköpft, heuer im Frühjahr.
Ja, Wahnsinn, ne? Man glaubt gar nicht, dass es heutzutage einfach immer noch Piraten gibt.
Ja. Die werden immer mehr, weil die machen Schule. Das Blöde war so, dass die in Somalia, die Deutschen waren ja selber betroffen da, wir haben ja selber ein viertes Schiff unten gehabt, wo die GS9 schon den Befreiungsversuch noch hat, Kanzlerin wieder zurückbepfiffen. Wir gehen zu handsam mit diesen Piraten um. Und das wissen wir, zahlen Lösegeld und lauter so Krampf und das wissen die. Und dann bauscht sich das auf.
Ja.
Jeder will am großen Kuchen fressen.
Ja. Ne?
Und die Franzosen machen es anders. Wo ich in Madagaskar war, haben die in Mayotte ein Piratenschiff einfach mit einem Torpedo versenkt.
Aha.
Ne? Und das geht rucki zucki und das haben die Inder schon gemacht und die Dänen haben, habe ich gehört, haben es auch schon gemacht. Also wir sind da zu handsam.
Ja, gut, du hast jetzt eh noch Glück gehabt, dass wirklich nur zwei waren, die auf die los sind und dass du die selber noch erledigt hast, bevor sie die erledigen.
Ja, sicher. Das klingt zwar alles ein bisschen brutal, aber
ja, das ist schon brutal.
Wenn man es ganz nüchtern betrachtet, wer zuerst schießt, lebt länger. Ne?
Ja.
Das ist Wildwest-Manier.
Also ja, du hast jetzt echt schon viel erlebt, wirklich vom Piratenüberfall, Knast in Griechenland und den Jahrhundertsturm. Hast du da nie die Schnauze voll gehabt vom Reisen, wenn es ja immer so lebensgefährlich war?
Das ist also alleine, ich habe damals einen Grund gehabt, weil ich abgehauen bin. Weil mir einfach die Welt zu klein geworden ist. Ne, das ist, ich bin ein freier Mensch und die große Freiheit, die erlebe ich nur auf dem Schiff. Ne, der Mensch kann nur so reich sein, egal wie, er kann sich die Freiheit nicht kaufen, weil er entweder eine Familie hat oder er hat, hat kein Geld oder er hat eine Firma und hat Verantwortung. Ja. Ne, und ich, meine große Freiheit ist mein Schiff. Ich kann hinfahren, wenn es mir da nicht mehr gefällt, kann ich abfahren. Und das war also mein Grund, warum ich also Deutschland den Rücken damals gekehrt habe, weil mir Deutschland damals schon zu eng wurde. Mhm. Und das ist heute kann ich überhaupt nicht mehr da leben. Ne, für mich steht fest, ich werde am Schiff draußen sterben. Ich werde irgendwann einmal über Bord fallen.
Hoffentlich nicht von Piraten.
Ja, ist auch wurscht. Ne? Jeder ist einmal dran. Ich habe also keine Bedenken, also wenn ich einen Arsch zuzwicke, nachher zwicke ich halt zu. Ne?
Und jetzt mal eine ganz ehrliche Frage. Von was hast du denn all die Jahre gelebt? Also hast du irgendwie eine große Ersparnis gehabt? Weil 30 Jahre Weltreise, das hört sich an, als würde man einen Haufen Geld brauchen.
Das fragen also viele nicht. Also Grundbedingung ist die, ich war also auch, wie die meisten Deutschen, war ich ein Angeber. Ne, habe also gerne immer auf die Pauke gehauen, habe schöne Autos gefahren, habe gute Reisen gemacht. Und man sieht es auch an dem Schiff, was ich gebaut habe, gleich eine 15 Meter Yacht für einen Einhandsegler ist idiotisch. Habe ich ja dann viele negative Erlebnisse gehabt, unter anderem Mallorca, wo sie mit Eiern deutsche Segler aus Hamburg, aus Kiel, mich mit Eiern beschmissen haben und Brandbomben und alles Mögliche. Nicht? Und das ist dann bis zur Bildzeitung München gegangen, Titelseite, die Schlacht von Mallorca. Auf der Titelseite, Bayern gegen Preußen. Ja, und das ist das also, diese Deutschen oder diese Weltumsegler, die schleppen ihren Stress mit. Ja. Ihr Nervenkostüm schleppen die rund mit um die Welt. Und ich sehe es auch ein Ding, wenn die irgendwo auf einem Ankerplatz sind, da bleiben die 3-4 Wochen, bleiben die 4 Monate am selben Platz, die sehen nichts. Erst wenn der Wind wieder passt, segeln sie wieder weiter. Die verbringen also halt ihren Rentenabend auf dem Ding, auf dem Boot. Und wenn es ein bisschen blast, dann fahren sie unter dem Motor oder fahren überhaupt nicht. Und so, ja, das ist nicht meine Art. Oder?
Ja, aber jetzt hast du meine Frage noch nicht beantwortet. Von was hast du jetzt gelebt?
Ach so, von was ich gelebt habe, ja. Das ist das.
Oder hast du mal einen Schatz gefunden?
Nein, ja, ich hätte schon öfter gesucht. Ne? Ich bin also ein leidenschaftlicher Taucher und habe also an die 8000 Tauchgänge und hätte öfter nach Schätzen gesucht, aber habe ich nie gefunden. Ich habe so ab und zu ein Schiff gefunden. Eins haben wir mal im Mittelmeer entdeckt, das wurde später abgesaugt und da haben sie einen ganz großen Goldsprit gefunden. Aber ich habe ein paar Amphoren mit heimgenommen. Naja, gut, also zurück zu der Frage. Mein Ding ist halt so, 15 Jahre hat es Geld gereicht.
Wow.
Ne? Ich habe also mein Schiff selber gebaut und habe von Anfang an gleich immer ab und zu mal Chartergäste mit an Bord genommen. Mhm. Ne, es gibt immer wieder Leute, die waren schon in der Karibik und dann waren sie in San Blas und dann waren sie in Venezuela und in der Südsee und so. Immer wieder sind welche zugestiegen, was das Polster auch aufbessert. Ne, und in der letzten Zeit, dann die letzten 10 Jahre, habe ich es eigentlich professionell gemacht, dass ich 3 Monate im Jahr, wenn ich an einem guten Ort bin, wo man mich der Tourist leicht erreichen kann, dass ich also da Charter anbiete und das funktioniert recht gut. Da bin ich ja meistens immer 3 Monate ausgebucht und dann mache ich wieder die Klappe zu, weil ich meine Ruhe auch brauche. Ne? Und dann gehe ich meistens wieder auf Reisen mit dem Rucksack. Nicht? Ich habe weit über 100 Länder besucht und alle ausführlich und alles mit dem Rucksack. Ne? Ich bin also durch ganz Afrika gereist in 2 Jahren und habe 30 Länder zurückgelegt und auf dem Landweg 52.000 Kilometer zurückgelegt. Wow. Ne? Haben sie mich in Swaziland Haaresbreite erschossen und im Sudan wurde also eine Woche geschlagen, gegeißelt und gequält, weil ich gemeint habe, ich bin ein Spion. Und dann haben sie mich doch abgeschoben mit Militärbegleitung nach Ägypten rauf. Nicht? Ich habe meinen LKW verlassen. Nicht? Ich war Karl-Heinz Böhm, der berühmte Sissi, Kaiser da, den habe ich da getroffen und der hat mir geholfen, dass ich ein Arbeitsvisum gekriegt habe. Und da bin ich also mit einem Kaffee LKW nach Khartoum gefahren, von Addis Abeba.
Du hast also immer alle, also wirklich viel richtig gemacht auf deiner Weltreise. Und wenn heutzutage jetzt jemand loszieht und sagt, er macht jetzt eine Weltreise, gibt es ja zig YouTube-Videos und Anleitungen im Internet und sogar Kurse, die man machen kann, wie man jetzt eine Weltreise macht. Man nennt die Leute ja nicht mehr Aussteiger, sondern digitale Nomaden. Mhm. Aber wie hast du das denn vor 30 Jahren gemacht? Da hat es ja wahrscheinlich noch keine Videos im Internet gegeben,
genau, die sie anschauen kann. Genau, meine ganzen Reisen, ich hol mir also Grunddinge, ne, zum Beispiel in Afrika haben Gorilla. Ne, und dann frage ich, wo haben die Gorilla? Ne, das frage ich irgendwo. Haben sie mir also auch mal falsch Dinge, die haben mir in den Dschungel geschickt, da waren bloß Schimpansen und keine Gorilla. Ne, also, und ich habe die Gorilla dann gefunden, der hat sich direkt ein Silverback vor meine Füße gelegt. Also die Diana Fossi, die hat ein Jahr gebraucht und dann Kinder Gorilla und legt sie direkt vor meine Füße.
Das war wahrscheinlich der nette bayerische Akzent immer.
Nein, das war ein weißer Bart. Ich habe einen ganz langen weißen Bart gehabt. Nicht? Und mein Guide hat noch gesagt, der hat einen weißen Rücken. Nicht? Ist auch der Silberrücken, der Leader. Nicht? Und ich habe einen weißen Bart, der hat bestimmt gemeint, ich bin sein Bruder. Ja, und ich habe also, wie gesagt, bin immer in die Vollen gegangen und habe mich nie vorher recht erkundigt. Wo ich losgefahren bin, habe ich nicht mal Donaukarten gehabt. Mhm. Ne? Da fährt da keiner über Donau runter, wenn er keine Seekarten, keine Donaukarten. Ich habe nichts gehabt und bin einfach losgefahren. Die habe ich also dann aber unterwegs gekriegt in Ungarn. Ne? Und so ist also viele gegangen, meine ganzen Reisen. Ich habe zwar eine globale Idee im Kopf, ne, und die verwirkliche und dann erfahre ich das alles unterwegs. Weil Guidebücher, will ich nicht sagen, dass sie lügen, aber das sind nicht diese Draufgänger, ich brauche. Ja. Das sind Softies, die schreiben ihre Guidebücher für Normalreisende.
Genau.
Ne, und ich bin Außerirdischer, ich bin kein Normalreisender. Und wenn der sagt, ein Ding da ist zu gefährlich und da ein Ding, und dann bin ich da hingereist, dann war alles easy. Also seine Guidebücher kann ich nicht gebrauchen. Das ist ja schmarrn. Ne? Darum, ich reise einfach. Ich hole mir meine, heute ist natürlich Google Internet ist schön, weil man jeden Tempel, alles, was man will, wissen will, holt man sich raus. Ja. Und okay, und da fahre ich dann hin. Ne, aber ein Guidebuch darf ich mir nicht kaufen.
Also, ja, da musst du selber mal einschreiben.
Wikipedia, das ist für mich eine Information, aber nicht, was andere Leute erlebt haben. Weil das ist meistens, geht bei mir der Schuss nach hinten los. Da bin ich also zutiefst enttäuscht.
Das glaube ich, dass du lieber deine eigenen Abenteuer hast.
Genau.
Hast du mir vor, dass du die irgendwie niederschreibst oder hältst du jetzt weiterhin Vorträge?
Ja, da habe ich jetzt einen Freund, der, und der jetzt da auch ein bisschen meine Homepage da in Angriff genommen hat und das eigentlich sehr gut sein soll. Ich habe noch gar nicht viel nachgeschaut, das ganze Ding nicht so viel interessiert. Aber naja, der will mir jetzt, und der hat also, ich habe also die Bücher eigentlich alle geschrieben, und weil ich alles niedergeschrieben habe, was ich erlebt habe, und der war jetzt 5 Monate bei mir an Bord und hat also die Lekturarbeiten gemacht. Aha. Und jetzt wollen wir 2 Bücher rausbringen.
Aschi, ja, da sind wir gespannt.
Ja, und da habe ich also in Düsseldorf jetzt schon Vorträge auf der Bootsmesse. Aha. Da habe ich also etliche Vorträge gehalten auf mehreren Bühnen. Aha. Und das wird natürlich auch helfen, da, dass man ein bisschen an den Mann kommt. Ne?
Ja, ja.
Wie ein totaler Nobody, nicht? Weil mich kennt kein Mensch, weil ich nie Interesse gehabt habe, dass ich bekannt wäre. Ich mache meine Weltreisen für mich. Und nicht, dass ich bewundert wäre von anderen Leuten oder ein Buch schreibe, das war nicht meine Idee.
Aber trotzdem ist es ja wahnsinnig spannend, sonst würden ja nicht immer so viele Leute zu deinen Vorträgen kommen. Und wenn das Buch einmal fertig ist, dann verlinken wir das auf alle Fälle auch auf unserer Website, damit die Leute sich da informieren können, die jetzt auch den Podcast gehört haben. Und dann machen wir jetzt hier an der Stelle mal Schluss mit dem ersten Teil. Ich sage danke, Gangal, für die ganzen spannenden Einblicke, und wir freuen uns jetzt auf den Vortrag.
Gut. Cool.